Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht in Hebräer 6, die Verse 9 bis 20. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das, was ihnen zugesagte Erbe warten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Ein Beispiel dafür ist Abraham. Gott gab ihm ein Versprechen und bekräftigte es mit einem Eid, den er bei sich selbst schwor, weil es keinen größeren gibt, bei dem er hätte schwören können. Ich schwöre bei mir selbst, sagte er, dass ich dich mit Segen überschütten und dir eine große Nachkommenschaft geben werde. Und Abraham, der unbeirrbar auf die Erfüllung wartete, hat erlebt, wie Gott seine Zusage wahrmachte. Wenn Menschen schwören, tun sie das, um ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen und jeden Zweifel daran zu beseitigen. Deshalb schwören sie auch bei jemandem, der größer ist als sie selbst. Auch Gott hat sich mit seinem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klarmachen, dass nicht sein Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt und durch diese Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten Hohenpriester wurde, ein Hohenpriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek.
Guten Morgen, die vorletzte Predigt in unserer Serie über die Eigenschaften Gottes. Letzten Sonntag hat jemand zu mir gesagt, es gibt diesen guten und wichtigen Unterschied, wenn wir uns mit den Eigenschaften Gottes beschäftigen, zum Beispiel, und den Unterschied damit, ob wir uns mit den Eigenschaften eines Leoparden in freier Wildbahn beschäftigen. Das eine ist beschreiben und beobachten, und bei den Beziehungen, bei den Eigenschaften Gottes geht es um Beziehungen. Und es geht heute um eine Eigenschaft Gottes, die für jede Beziehung wichtig ist. Es geht um Zuverlässigkeit. Gott ist zuverlässig. Er ist das für uns, was wir uns von unserem Handy und von unserem Auto und von unserem Computer und von der Bahn und von unserem Partner und von unserem Arbeitgeber und von Mitarbeitern erwarten. Gott ist zuverlässig. Der Begriff Zuverlässigkeit taucht in fast jeder Stellenanzeige als erwünschte Eigenschaft für den zukünftigen Mitarbeiter auf. Und der Begriff Zuverlässigkeit taucht auch in ganz vielen Kontaktanzeigen auf. Ich bin für diese Studie letzte Woche extra Mitglied bei Parship geworden und wieder ausgetreten. Zuverlässigkeit vermittelt Sicherheit. Zuverlässigkeit ist die Eigenschaft, die angibt, in welchem Maß die erwartete Handlung auch erfüllt wird. Und im Zusammenhang mit Zuverlässigkeit werden oft dann Begriffe wie Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein, Verantwortlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit und auch Gründlichkeit verwendet. Häufig tauchen die zusammen auf. Und jetzt kommt der realistische Teil. Angeblich gibt es keine hundertprozentige Zuverlässigkeit. Und ich habe einige Artikel dazu nachgelesen und man spricht mittlerweile davon, von einer
relativen Zuverlässigkeit. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Eine relative Zuverlässigkeit. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Und jemand schrieb, und da musste ich diesem Autor recht geben, dass menschliche Zuverlässigkeit ständig neu überprüft werden müsse, weil sie sich im Laufe der Zeit immer wieder ändert. Und für diese Menschen in dieser Welt mit dieser relativen Zuverlässigkeit, für uns, stellt Gott sich in seinem Wort, mit seinem Wesen, mit seinem Charakter, mit seinem Handeln als 100% zuverlässig vor. Relativ. Und Gott sagt, ich bin es absolut. Gott wäre, beziehungsweise Gott ist in der Lage, uns genau das zu geben, mal wieder, wonach wir uns eigentlich sehnen. Zuverlässigkeit. Und das hängt ganz eng mit all den anderen Eigenschaften zusammen, die wir uns in den letzten Wochen angeguckt haben und auch mit denen, die wir uns nicht angeguckt haben, die alle gleichzeitig wahr sind. Er ist ewig, er ist also unveränderlich, er ist allwissend und allmächtig und deswegen auch zuverlässig. In diesem Text wirft der Schreiber des Hebräerbriefes, von dem wir nicht so ganz genau wissen, wer es war, der wirft die Frage auf, die schon immer Menschen beschäftigt haben, ist Gott wirklich vertrauenswürdig? Ist Gott wirklich zuverlässig? Und um seine Überzeugung, ja, er ist es schon immer, und weil Gott sich nicht verändert, ist er es auch noch heute und für immer, um das zu belegen, bringt er für seine jüdischen Leser, für die dieser Brief zuallererst geschrieben war, bringt er ein Beispiel aus der jüdischen Geschichte. Er knüpft da an, wo sie gedanklich sind und historisch sind. Am Beispiel von Abraham, dem Stammvater des Volkes Israel, erklärt er, warum sie und auch warum wir heute immer noch davon ausgehen können, dass Gott zuverlässig ist. Er bleibt also mit seinem Beispiel nicht bei den Juden, nicht in Israel stehen, sondern er baut dann in diesem Beispiel eine Brücke zu Jesus und will damit sagen, bis heute können wir ihm vertrauen, weil Gott in Jesus noch viel perfekter als schon bei Abraham gezeigt hat, dass bzw. wie er seine Versprechen einhält, also zuverlässig ist. Ich möchte versuchen, uns diesen Text nahe zu bringen, so nahe, dass wir nachher ein bisschen mehr von der Zuverlässigkeit Gottes überzeugt oder begeistert oder was auch immer sind. Obwohl im Alltag manchmal die Frage aufgeworfen wird, wo ist er denn, dieser Gott? Gibt es ihn wirklich? Ist er wirklich zuverlässig? Und ich möchte dazu mit euch mal wieder an drei Fragen entlang gehen, die ich jeweils voranstelle. Mir hat es geholfen, so den Text aufzudröseln. Warum ist es nötig, einem zuverlässigen Gott zu vertrauen? Die zweite Frage, warum ist es möglich, einem zuverlässigen Gott zu vertrauen? Und das dritte, wie können wir dem zuverlässigen Gott vertrauen? Um die erste Frage, warum ist es nötig, diesem Gott zu vertrauen, zu beantworten, fange ich im Text mal hinten an, in Vers 19. Und zwar, bevor ich da anfange, ist der Aufbau des Textes, es gab wohl eine Frage bei den Empfängern dieses Briefes, was ist das, was hat das jetzt mit diesem Gott auf sich? Gehören wir dazu, gehören wir nicht dazu? Da war eine große Verunsicherung da. Und dann baut dieser Schreiber diesen Text auf und bringt dann dieses Beispiel und er erklärt am Beispiel von Abraham, wie der Gott, der sowieso nicht lügen kann, seine eigene Zusage, sein eigenes Versprechen noch mit einem Eid, mit einem Schwur bekräftigt. Und da habe ich zum ersten Mal innegehalten und dachte, wenn das stimmt, wenn es wirklich einen Gott gibt, dem wir Menschen so wichtig sind, dass er, obwohl er sowieso nicht lügen kann, seine Versprechen, die damit ja sowieso schon wahr sein müssen, auch noch mit einem Eid absichert. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, was ist das für eine Einladung, ihm zu folgen und ihm zu vertrauen? Was ist das für eine Ermutigung, ihm hinterherzugehen? Und Und dann macht diese Hoffnung und die Zuversicht, von der in diesem Text die Rede ist, die macht total Sinn. Und jetzt kommt es, dann heißt es in Vers 19, diese Hoffnung und diese Zuversicht von diesem Gott sind für uns ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Was bedeutet das? Ich habe euch mal einen Anker mitgebracht oder mitbringen lassen. Und ich möchte euch gerne von zwei Erfahrungen mit einem Anker, persönliche Erfahrungen mit einem Anker erzählen. Was macht einen Anker vertrauenswürdig? Wann erfüllt ein Anker seine wahre Bestimmung? Ich glaube, es sind zwei Dinge nötig, wahrscheinlich noch mehr, aber auf zwei will ich mich konzentrieren. Zum einen, er muss am Boot fest sein. Und zum anderen, er muss sich im Grund verankern. Wenn das passiert, erfüllt der Anker seinen Zweck. Meine erste Erfahrung mit einem Bootstrip, ich kann mich noch gut an dieses Gefühl erinnern, war, dass ich den Anker ausgeworfen habe und 4 Sekunden später wusste, ich muss dem Vermieter erklären, dieses Boot hat jetzt einen Anker weniger. Ich habe dem Seil noch hinterher gucken können. Es war dummerweise nicht am Boot fest. Blöder Anfängerfehler. Da war hier das Problem. Die zweite Erfahrung mit einem Anker war, dass wir uns hier in Potsdam ein Floß ausgeliehen hatten und über Nacht, Abenteuer. Und dann kam abends ein Sturm und wir haben plötzlich gemerkt, wir sind mitten im Schilf, unter Bäumen, im Gebüsch wieder. Irgendwie, wie sind wir da hingekommen? Diese Seite hat nicht funktioniert. Der hatte sich nicht im Boden festgeankert. Und da hat die andere Seite nicht funktioniert. Dieser Text stellt uns Gott vor und seine Zuverlässigkeit und damit eine Hoffnung und eine Sicherheit für unser Leben als Anker für unsere Seele. Damit genau das nicht passiert. Und das bedeutet, wenn diese Hoffnung aufgrund der Zuverlässigkeit Gottes als Anker für meine, für deine, für unsere Seele funktioniert, dann muss dieser Anker sowohl an uns fest sein, als auch irgendwohin reichen und sich da festmachen, wo wir von uns aus nicht hinkommen. Dann erfüllt dieser Anker seinen Zweck. Wenn er das nicht tun würde, oder wenn wir selbst dahin kämen, von uns aus, bräuchten wir keinen Anker. Ein Anker ist auf beiden Seiten fest und geht durch das Wasser hindurch, was irgendwie auch gefährlich oder unberechenbar ist. Und das ist das Bild, was dieser Text verwendet, wenn unser Leben, unsere Umstände sich anfühlen wie Wasser, schaukelnd, unsicher, aufgepeitscht, wellig. Und unsere Seele, weil das Leben so ist, einen Anker braucht. Was gibt uns Hoffnung und Sicherheit in all der Veränderung, die wir jeden Tag erleben? Ich habe ein Zitat gefunden von Heraklit, einem griechischen Philosophen, der sagt, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn andere Wasser strömen nach. Es gibt nicht zweimal genau den gleichen Tag. Es gibt auch nicht zweimal genau die gleiche Situation. Es gibt nicht zweimal denselben Augenblick. Es verändert sich alles so schnell, die Umstände. Ihr sitzt jetzt schon wieder anders da als gerade eben. Es gibt nicht genau den identischen Moment nochmal. Und in dieser Geschwindigkeit braucht unsere Seele einen Anker, der fest ist und uns hält und uns Sicherheit gibt. Und das ist die Zuverlässigkeit Gottes, die das erfüllen möchte. Wie schnell ist eine Stelle wieder besetzt, wenn jemand seinen Job verloren hat? Wie schnell ist im Krankenhaus wieder ein Bett belegt, was gerade frei geworden ist? Wie schnell ist ein Urlaub vorbei? Wie schnell kommt die nächste Prüfung, obwohl ich die letzte doch erst hatte? Wie schnell gehen Menschen nach einer beendeten Beziehung wieder eine neue Partnerschaft ein? Wie schnell schmeiße ich was weg und ersetze es durch irgendwas Neues? Wie schnell geht es nach einem Todesfall und nach einer Beerdigung häufig doch wieder zum Alltag über, weil es das Leben fordert? Und wie sehr sehnen wir uns in diesem Leben und in diesem Alltag danach, dass Dinge und Menschen bleiben, nach Sicherheit, nach Ruhe für unsere Seele. Und über Vergänglichkeit haben wir intensiv beim Thema Gott ist ewig nachgedacht. Niemand von uns wird ewig bleiben und deswegen kann auch kein Mensch und kein Ding dieser Anker für unsere Seele sein. Es ist nötig, dass Gott das ist. Und er kann das, weil Jesus den Zugang zu Gott freigemacht hat. Das ist mit diesem Vorhang gemeint. Als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Und in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, wo normalerweise nur einmal im Jahr ein ganz besonderer Mensch hin durfte, der Hohepriester. Und durch den Tod von Jesus ist dieser Zugang zu Gott frei geworden für alle Menschen, die diesen Anker für sich in Anspruch nehmen. Gott macht diesen Anker durch Jesus an uns fest, und zwar so, dass wir ihn nicht lösen können. Und er verankert ihn in einem Fundament, wo wir von uns aus nicht hinkämen und wo Jesus vor uns hergehen musste, um ihn da festzumachen. Und das ist das, was funktioniert. Und dieses feste Fundament, das kann uns Hoffnung und Sicherheit geben, weil Gottes Wort zuverlässig ist und ewig ist. Das ist unser Zugang. Jesus ist zu unserem Hohenpriester, deswegen wird er hier genannt, ist für uns zu diesem Hohenpriester geworden. Eine wichtige Aussage in einer Zeit, dass sein Wort zuverlässig ist und sein Wort ewig ist, in einer Zeit, in der viele Menschen sich fragen, wie viel zählt eigentlich noch ein Wort? Wie viel zählt eigentlich noch ein Versprechen? Wie viel zählen Verträge? Die Fußballfans wissen, wovon ich rede. In den letzten 2 Wochen wurde viel diskutiert über Niko Kovac, den Trainer von Eintracht Frankfurt, dass er einen neuen Vertrag beim FC Bayern abgeschlossen hat, obwohl er in dem alten Vertrag noch drin ist. Und danach gefragt, sagte Niko Kovac, ja, ich habe doch bewusst in diesen Vertrag bei Eintracht Frankfurt eine Ausstiegsklausel eingebaut, für den Moment, falls was Besseres kommt, dass ich da wieder rauskomme. Vertraglich sicherlich in Ordnung. Wie viele Menschen gehen keine Beziehung ein oder heiraten nicht, weil sie sagen, wer weiß, ob nicht irgendwann jemand kommt, der noch besser zu mir passt. Wir sind als Menschen Meister der Hintertürchen und haben das Gefühl, die Hintertürchen geben uns Sicherheit. Wir wollen uns selbst Sicherheit geben, die wir uns nicht geben können, weil wir in einer Welt leben, wo es nur relative Zuverlässigkeit gibt. Und wir wünschen uns diesen Anker und gleichzeitig ahnen und wissen wir, dass es in dieser Welt eben nur diese relative Zuverlässigkeit gibt, auch von uns, auch wir können nur relative Zuverlässigkeit geben. Um eine absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit zu bekommen, ist es nötig, Gott zu vertrauen. Wir brauchen einen zuverlässigen Gott. Es gibt keine dauerhafte und keine echte Alternative. Und das wird uns dann in einem Prozess hoffentlich, wahrscheinlich, sicher zu zuverlässigeren Menschen machen und uns verändern. Das bringt mich zur zweiten Frage, ist es möglich, diesem Gott zu vertrauen und seiner Zuverlässigkeit? Dazu gehen wir im Text weiter nach vorne und schauen uns dieses Beispiel von Abraham etwas intensiver an. Sein Leben wurde komplett davon verändert, dass er die Zuverlässigkeit Gottes persönlich erlebt hat und sehr konkret erlebt hat. Und ich muss euch gestehen, und vielleicht geht es euch ähnlich, bei diesen großen Namen der Bibel, Mose, Abraham, David, Paulus, Petrus, wie sie alle heißen, Ruth, Esther, da denke ich, ja gut, Aber ich, so bin ich nicht. Und ich habe bei uns auch schon öfter in unserem Kontext, unserer Kirche, den Begriff an unterschiedlichen Stellen in den letzten Monaten immer wieder den Begriff Superchrist gehört und so im Zusammenhang, das bin ich halt nicht. Und ich kann euch sagen, darum geht es auch gar nicht. Abraham war uns ähnlicher, als wir denken. Und wir sind uns alle ähnlicher, als wir vielleicht vermuten. Ich sehe keinen einzigen Superchristen in diesem Saal. Und es muss auch nicht sein. Wir alle sind relativ zuverlässig und relativ vertrauenswürdig. Und deshalb brauchen wir Gott. Und deshalb gibt er uns diesen Anker. Was hat das mit Abraham auf sich? Gott hatte zu Abraham gesprochen und gesagt, verlass deine Heimat, verlass deine Familie, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham ist losgezogen. Losgezogen, obwohl er keine Zieladresse hatte, die er in sein Navi eingeben konnte. Er hatte nicht mal ein Navi. Einfach nur, weil er Gott vertraut hat. Vertrau mir, geh einfach mal los. Ich bin bei dir. Ach ja, und übrigens, Abraham, ich werde dir einen Sohn schenken, ich werde aus deiner Familie ein großes Volk machen. Und das ist so lange nicht wirklich besonders, solange man nicht weiß, dass Abraham schon 75 war, als Gott das zu ihm sagt. Und 25 Jahre später, also mit knapp 100, steht in der Bibel, war immer noch nichts davon zu sehen. Abraham war immer noch am Wandern, Abraham war immer noch am Vertrauen und seine 90-jährige Sarah war immer noch nicht schwanger. Und stellt euch das vor, 25 Jahre lang, Monat für Monat, die menschliche Enttäuschung wieder nicht. Und der Konflikt, gleichzeitig glauben und vertrauen zu wollen. Wie oft wird Sarah sich in diesen 25 Jahren gefragt haben, warum bin ich hier nur mitgegangen? Was habe ich davon, Gott zu vertrauen? Warum habe ich so viel aufgegeben? War es das wert? Zu Hause hätte ich wenigstens noch meine Familie gehabt, jetzt haben wir gar nichts mehr. Mein Vertrauen, Abraham, dein Vertrauen auf Gott hat unser Leben zerstört. Und vielleicht kommen dir diese Gedanken bekannt vor. In Römer 4 im Neuen Testament wird uns beschrieben, wie Abraham reagiert hat. Da heißt es, Römer 4 ab Vers 18, da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Doppelte Verneinung. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Woher hatte Abraham diesen Glauben? Ich kann mir vorstellen, dass er sich oft in diesen 25 Jahren an den Moment erinnert hat, an dem Gott zu ihm gesagt hat, komm mal raus vor dein Zelt. Schau mal nach oben. Und es war dunkel, keine Stadt. Siehst du die Sterne? Ja. Kannst du dir vorstellen, dass deine Familie so groß wird, wie du hier Sterne siehst? Und 25 Jahre später taucht Gott wieder auf. 25 Jahre Vertrauen, ohne dass irgendwas passiert ist. Und er sagt, Abraham, so, jetzt ist es soweit, du wirst Papa. Und Abraham sagt voller Vertrauen zu Gott, ja Herr, toll, deine Stimme mal wieder zu hören. Das hilft total beim Sex zwischen einem 100-Jährigen und einer 90-Jährigen. Scherzkeks. Ich glaube, dass da Unsicherheit war. Und obwohl Gott direkt mit Abraham spricht und von uns Leute immer wieder sagen, wenn Gott das ja mit mir tun würde, dann würde ich glauben können. Erstens tut er es, zweitens glaube ich es nicht, dass es trotzdem leichter wäre. Abraham sagt, Herr, wie kann das sein? Bitte gib mir ein Zeichen. Da ist eine Unsicherheit. Und er reagiert ähnlich, wie wir es wahrscheinlich auch getan hätten, wie die meisten von uns wahrscheinlich auch reagieren würden. Er ist verunsichert, aber er vertraut Gott. Ja, diese Spannung. Er ist verunsichert, aber er vertraut Gott. Warum? Weil Gott damals mit Abraham einen Bund geschlossen hatte. Wie war das? Gott lässt Abraham Tiere holen und lässt Abraham diese Tiere teilen. Und wir diskutieren jetzt nicht über Tierschutz oder Fleisch. So wurden damals Verträge geschlossen mit Blut. Und beide Vertragspartner mussten zwischen diesen Tierhälften durchgehen, um zu zeigen, wer seine Seite dieses Vertrages nicht hält, dem soll es so gehen wie diesem Tier. Das war die Art, wie Verträge geschlossen wurden. Und wenn ihr euch diese Begebenheit im ersten Buch Mose mal anschaut, dann werdet ihr merken, dass hier was anders ist. Beim Bund zwischen Gott und Abraham ist nur Gott zwischen diesen beiden Tierhälften durchgegangen. Was macht Gott hier? Und Gott sagt, es ist möglich, mir zu vertrauen, weil ich dafür sorge, dass ihr mir vertrauen könnt. Ich bin bereit, einen Bund mit den Menschen zu schließen, um ihnen Sicherheit und einen Anker zu geben, die nicht in der Lage sind, ihren Teil des Vertrages, des Bundes, der Beziehung zu mir einzuhalten. Niemand kann das und viele wollen es ja nicht mal. Mit Menschen, die Woche für Woche wieder sagen, ich habe es wieder nicht geschafft, die immer wieder ihr Wort brechen, mit Menschen, die lange nicht an Gottes Standards rankommen und die sich fragen, warum sollte Gott eigentlich so wie ich bin an mir Interesse haben? Ich bin es nicht wert. Warum sollte er für mich sein? Wirklich? Sicher? Und Gott sagt, weil ich dich so sehr liebe, bin ich bereit, mich teilen zu lassen, falls ich meine Versprechen für dich nicht einlöse, genauso wie ich es gesagt habe, Kinder, Land, Segen. Und ich bin bereit, mich zerteilen zu lassen, weil du deinen Teil des Vertrages und des Bundes auch nicht halten kannst. Vertragsbruch hat immer Konsequenzen. Das war damals so, das ist auch heute noch so. Und Gott sagt, ich übernehme die Konsequenzen für beide Seiten. Ich werde für dich sorgen, ich werde dich segnen und ich werde immer für dich da sein. Es ist möglich, Gott zu vertrauen, weil Gott es versprochen hat. Er kann nicht lügen und er hat dieses Versprechen zusätzlich noch mit einem Eid bestätigt. Und zwar mit einem Eid auf seinen eigenen Namen, weil es einfach keine höhere Instanz gibt, auf die er sich berufen kann. Wir machen das. Wir schwören auf die Bibel, aufs Gesetz, auf irgendwas Höheres. Deine und meine persönliche Geschichte ist eine andere Geschichte als die von Abraham. Aber das ganze Thema und die Gemeinsamkeit mit Abraham ist die, dass das Thema Zuverlässigkeit ganz viel mit dem Thema Vertrauen zu tun hat. Wir vertrauen der Zuverlässigkeit unseres Autos, weil wir dem Mechaniker oder der Werkstatt oder dieser Marke vertrauen. Wir stellen uns an die Straße und warten auf die Tram, weil wir dem Fahrplan vertrauen, der hoffentlich zuverlässig ist. Wir gehen Beziehungen ein, weil wir Menschen vertrauen. Wir verlassen uns auf unsere Augen, wir verlassen uns auf unseren Verstand, auf Professoren, auf Experten, auf Freunde. Zuverlässigkeit hat immer mit Vertrauen zu tun. Die Alternative dazu wäre Misstrauen, ständig und überall. Und Gott sagt, Abraham, schau dir doch mal ehrlich alle Optionen an, die du sonst noch hast. Alle Optionen, auf die du dich sonst noch berufen könntest. Ich bin größer und höher und besser und schöner. Abraham, welche Alternativen hast du wirklich, die vertrauenswürdiger sind als ich? Abraham, mittendrin, entweder ich bin deine Sicherheit, weil ich zuverlässig bin, egal wie verrückt die Umstände in deinem Alltag sind, oder ich bin nicht deine Sicherheit. Dann ist aber auch alles unsicher. Egal, wie sicher sich dein Leben vielleicht gerade anfühlt. Entweder Gott ist der Herr des Universums, wir vertrauen ihm und alles ist sicher, weil er zuverlässig ist, oder Gott ist nicht der Herr des Universums, dann ist sowieso alles egal. Zufall? Und wenn wir wirklich nichts und niemandem trauen können, absolut trauen können, ja, dann können wir auch nicht unserer eigenen Logik in diesem Fall trauen. Und dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt und fragen uns so, und nu? Abraham, mein Lieber, du bist jetzt 100 Jahre alt. Wie oft hast du wohl falsch gelegen mit dem, was du gedacht hast in den letzten 100 Jahren? Vertrau mir. Und Abraham sagt, okay, ich will. Und er hat voller Vertrauen auf Gott gewartet. Es ist nötig, Gott zu vertrauen, weil wir einen Anker brauchen. Und es ist möglich, Gott zu vertrauen, weil es niemanden gibt, der mehr Sicherheit gibt als er. Er ist zuverlässig. Und deswegen noch kurz als dritten Punkt, wie können wir Gott vertrauen? Sehr häufig denke ich oder höre ich auch, wenn Leute sagen, ich würde ja wollen, aber ich kann nicht oder ich weiß nicht wie. Um Gott zu vertrauen, hat Abraham weggeschaut von seinen eigenen Umständen und er hat auf Gott geschaut. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann machen wir das auch. Wir schauen weg von unseren Umständen auf Jesus und darauf, dass er schon vorgegangen ist. Wenn wir Brot und Saft sehen und fühlen und schmecken, dann schauen wir weg von unseren Umständen auf Jesus. Das ist der Moment, in dem wir sagen, ich von mir aus schaffe es nicht. Es sei denn, ich schaue auf Jesus und auf seine Zuverlässigkeit und seine Zuverlässigkeit wird zu meiner. Und dann kann die bei mir langsam wachsen und ich vertraue auf Gott und dieses Vertrauen wird zu meinem Vertrauen und wächst langsam. Und wir werden das singen und bekennen und beten und dadurch weg von uns hin zu Jesus schauen. Gottes Zuverlässigkeit ist auch häufig schwierig zu erkennen, weil er sie häufig ganz anders zeigt, als wir das erwarten. Aber in der Zuverlässigkeit Gottes ist es ein großer Unterschied, ob er uns das gibt, was wir wollen, oder ob er uns das gibt, was wir brauchen. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel von C.S. Lewis, einem englischen Autor, das ich für den Entdeckerkurs heute Abend rausgesucht habe. Es passt aber hier auch. Er erzählt in einem seiner Bücher von einem Kind, das sitzt an einer Pfütze und spielt im Schlamm. Und fühlt sich wohl. Und jemand lädt dieses Kind ein, oder stell dir vor, du lädst dieses Kind ein und sagst, komm mit zum Strand. Und dieses Kind sagt, ich war noch nie am Strand, ich weiß nicht, was Strand ist und ich kann auch hier nicht weg, das macht so einen Spaß hier. Das ist so toll, in dieser Pfütze und im Schlamm zu spielen. Was können wir da sagen? Außer, vertrau mir, du wirst es nicht bereuen. Du wirst es nicht bereuen, mit zum Strand zu kommen. Und was du dir hier wünschst, werde ich dir dort geben. Kannst du Gott vertrauen, der es besser weiß? Und versuch ihm gehorsam zu sein. Bei den Hebräern, und das ist am Anfang des Textes, hat ihr Glaube Auswirkungen gehabt auf die Beziehung zu anderen Menschen. Gehorsam ist ein Ausdruck des Vertrauens auf den zuverlässigen Gott. Und Ungehorsam ist immer ein Ausdruck des Misstrauens gegenüber Gott. Ein Ausdruck davon, dass du mehr damit rechnest, mehr zu verlieren, als du mit Gott gewinnst. Aber er hat schon alles gegeben. Alles. Schau auf Jesus und erinnere dich daran, dass es bei Menschen nur relative Zuverlässigkeit gibt, aber Gott absolut zuverlässig ist. Er hat sich dafür sogar zerteilen lassen, um dir zu zeigen, wie wichtig du ihm bist und wie viel zuverlässiger er ist. Und er hat sich an uns gebunden, sodass wir es nicht losmachen können. Und uns verankert an einem Ort, wo wir von alleine nicht hinkommen. So hat er sich an uns festgemacht. Und dafür brauchen wir ihn. Und das ist es, was unsere Seele und unserem Leben Sicherheit und Hoffnung und Zuversicht gibt. Es ist Gott, weil er seine Versprechen hält.